Ich schreibe es einmal auf und dann schaue ich, was wir da haben. Gell? Okay, ja. Ist gut. Bitte. Ciao. Bitte.
Susanne Fink arbeitet als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer sehr familiär wirkenden Senioren-WG in Götzis mit 7 Bewohnerinnen und 5 Bewohnern. Altersbandbreite 54 bis 94 Jahre.
Früher habe ich ja im Krankenhaus gearbeitet und bin als Quereinsteigerin in die Altenpflege nachher wieder eingestiegen. Und da ist einfach ein großer Unterschied zwischen den beiden Bereichen. Im Krankenhaus hatte ich immer das Gefühl, da läuft alles sehr schnell ab und sehr strukturiert. Und da geht es eigentlich um den Tagesablauf, dass er, ja, eines folgt dem anderen und viele Bereiche spielen da ineinander. In der Pflege sind ja zum Beispiel keine Ärzte vor Ort, sondern da ist wirklich das Pflegepersonal da. Und da konzentriert man sich richtig auf die Befindlichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner. Das heißt, man stellt sich jeden Tag in der Früh neu darauf ein, wie geht es den Leuten, was brauchen sie an Unterstützung. Das kann jeden Tag sehr unterschiedlich sein. Und das ist das Schöne, oder? Man kann sich wirklich auf die Bewohner einlassen. Man schaut, was sie brauchen, man unterstützt dort, wo es notwendig ist. Und gleichzeitig ist aber ganz ein wichtiger Aspekt, dass man die Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner erhält. Also, dass sie möglichst viel selber, was sie noch tun können oder wo sie sich einbringen können im Alltag, kleine Aufgaben übernehmen. Also, dass sie dort einfach ihre Ressourcen auch behalten.
Die insgesamt 12 Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegestufen 1 bis 3 müssen sich nicht nur selber einbringen können, sondern auch so mobil sein, dass sie in der Nacht alleine gut zurechtkommen. Denn ihre Betreuung endet täglich um 21 Uhr nach einer gemeinsamen Aktivierungsrunde und beginnt erst wieder um 7 Uhr früh. Für diese Menschen, betont Susanne Fink, sei eines besonders wichtig: der Erhalt ihrer Selbstständigkeit und damit letzten Endes auch ihrer Würde.
Das wissen wir ja selber auch, alles, was man selber bewältigen kann und wo man selber sich ein Ziel stecken kann und das erreichen, da ist einfach große Freude im Hintergrund und auch eine Befriedigung, dass man selber etwas geleistet hat oder dass man etwas geschafft hat. Jeder hat da andere Bereiche, wo ihm wichtig sind, oder? Wir haben Frauen, denen ist es sehr wichtig, dass sie gepflegtes Äußeres haben, dass sie eine schöne Frisur haben, dass sie sich schön kleiden, also dass sie sich selber sehr pflegen. Und wenn sie das selber schaffen, mit leichter Unterstützung oder mit mehr Unterstützung, je nachdem, wie fortgeschritten die Erkrankungen sind, dann ist das einfach sehr große Freude und eine Zufriedenheit, oder? Und für jemand anders ist es vielleicht wichtig, dass er, auch wenn er jetzt eine Gehhilfe hat, dass er selber noch auf den Weg gehen kann, eine kleine Besorgung zu machen oder jemanden zu treffen. Also da liegen die Wertigkeiten natürlich in verschiedenen Bereichen, aber selber etwas noch leisten zu können und selber etwas noch schaffen zu können, das ist ganz, ganz wichtig für die Leute.
Die körperliche, psychische und biografische Situation des Menschen und seines sozialen Umfelds rückt immer mehr in den Fokus der Pflegewissenschaft. Erkenntnisse daraus haben auch einen Umdenkprozess in der Praxis in Gang gebracht, der noch in den 70er Jahren kaum möglich gewesen wäre. Damals war die sogenannte Warm-Satt-Sauberpflege gang und gäbe.
Damals gab es wirklich auf der Geriatrie, da gab es nur Zimmer mit 15 Betten. Also da war ein Bett neben dem anderen, es hat für die alten Menschen keine Intimsphäre gegeben, es war wirklich eine Warmsatt-Sauberpflege damals und ich habe einfach in Erinnerung diesen Geruch nach Geriatrie und ich habe vor allen Dingen dieses Weinen und Kreinen und diese hilflosen Schreie in Erinnerung gehabt.
Nur ungern erinnert sich die Gerontologin Sonja Schiff an jene Zeit, in der sie auf der Geriatrie ihr allerschlimmstes Praktikum als Pflegerin erlebte. Davor allerdings entdeckte sie ihre wahre Berufung auf der psychiatrischen Station.
Wenn Sie jemanden auf die Station bekommen, der zum Beispiel gerade einen Selbstmord gemacht hat und jetzt keine großen Verletzungen hat, dann braucht dieser Mensch ja keine Unterstützung bei der Körperpflege oder beim auf die Toilette gehen. Der hat auch keine Wunden, die versorgt werden müssen. Sondern da war es für mich als Schülerin eben sehr interessant, dass meine Aufgabe dann das Zuhören war. Anwesend zu bleiben, das auszuhalten, wenn jemand verzweifelt war und Gespräche entgegenzunehmen. Das war für mich ja nicht der große Unterschied. Oder Menschen dann auch abzulenken, in eine Beschäftigung zu bringen in der späteren Zeit dann.
Faszinierend für die damals noch blutjunge Krankenschwester waren auch der herrschende Teamgeist und das Fehlen strenger Hierarchien.
Ich kann mich nur erinnern, eines meiner ersten Praktika war auf der Jugendpsychiatrie und wir haben ein junges Mädchen besprochen mit 16 Jahren und da saßen alle Therapeuten und Ärzte und Primar und Krankenschwestern und bei der Besprechung hat mich dann der Primar gefragt, was ich denn von diesem Fall halte. Und ich war völlig weg, weil ich war eine kleine Schülerin und der hat dann gesagt, ja, aber Sie sind doch vom Alter her dem Mädchen viel näher als wir, sie verstehen sie noch viel mehr. Und das ist für mich eigentlich in der Psychiatrie was sehr Prägendes gewesen, dieses Teamgefühl, dieses Miteinanderarbeiten.
Damals, Ende der 1970er Jahre, hatten die Pflegerinnen und Pfleger in Österreich noch kein eigenes Berufsbild. Das änderte sich erst 1997 mit dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, erläutert Gabriele Fuchs-Linker, die innerhalb des Wiener Krankenanstaltenverbundes für die Pflegeausbildung verantwortlich ist.
Dem hat man auch mit der Ausbildung Rechnung getragen. Es gab einige Ausbildungsreformen, aber die größte Ausbildungsreform war sicher die 1997, wo man analog des Berufsgesetzes wirklich dafür Sorge getragen hat, dass die Ausbildung auch diese Gesamtheit, die man im Pflegebild haben muss, abbildet. Und es wurde auch eine fundierte Ausbildung für Pflegehilfskräfte geschaffen. Und zwar wurde aus den Sanitätshilfsdiensten wurden die Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit einer fundierten einjährigen Ausbildung. Das heißt, dass Menschen, die in die Pflege gekommen sind, je nachdem, was sie erreichen wollten und welche Qualifikation sie auch anstreben wollten, auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung bekommen haben. Entweder die dreijährige Diplomausbildung oder die einjährige Pflegehilfeausbildung.
Das Gesetz und die damit verbundene Ausbildungsreform, die unter anderem den Umgang mit alten Menschen neu definierte, hatte innerhalb Europas durchaus Vorbildwirkung und brachte der ganzen Branche einen identitätsstiftenden Aufwind. Dennoch äußert die Gesundheits- und Krankenpflegerin und promovierte Pflegewissenschaftlerin Maria Riedl berechtigte Kritik an der Diskrepanz zwischen Theorie und gelebter Praxis.
Die Praktikumsstunden der Auszubildenden sind erhöht worden. Also das war prinzipiell ein sehr, sehr guter Weg. 2016 haben wir die nächste Novellierung gehabt. Das ist ja alles nicht verändert worden, aber die Praxis zeigt, dass man dafür keine Zeit hat, was die Auszubildenden in der Schule lernen. Und das ist eigentlich das Tragische. Weil wenn man sich jetzt mit 2016 den Schritt in die Akademisierung vorstellt und man weiß, die Leute haben noch länger Ausbildung, haben noch mehr Spezialistenwissen über alte Menschen. Sie dürfen es dann aber in der Praxis nicht anwenden, weil keine Zeit. Ja, das führt dann zu der Fluktuation, die wir haben und wo wir dann vom Pflegenotstand betroffen sind, obwohl wir von Jahr zu Jahr mehr Menschen ausbilden.
Die Schaffung eines eigenen Berufsbildes vor 20 Jahren legte den Grundstein für einen Umdenkprozess in der Pflege. Mit der Gesetzesnovellierung im Jahr 2016 kam eine weitere akademische Spezialisierung, so etwa jene der Pflegefachassistenz, deren Absolventinnen und Absolventen erstmals 2019 in die Praxis entlassen werden. Auch wenn die Gerontologin Sonja Schiff ihre Bedenken an dieser Entwicklung äußert, steht sie der Akademisierung des Pflegeberufes grundsätzlich positiv gegenüber.
Ich glaube, dass die Pflege eigentlich viel zu lange in erster Linie Erfahrungswerte weitergeben hat und in erster Linie sozusagen so dieses Gefühl, dass was richtig ist, wie man es tut. Ich bin selbst in meinen Trainings, versuche immer wieder wissenschaftliche Ergebnisse, die wirklich wichtig sind für die Basis, auch rüberzubringen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die akademisch Ausgebildeten dann die sind, die eigentlich nur noch Management machen. Das ist ein bisschen meine Sorge, weil dann ja eigentlich wieder Wissen nicht dorthin landet, wo es hingehört, sondern die dann im Management bleiben. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass sozusagen es gar nicht so um bessere Pflege geht, sondern eher auch um billigere Pflege. Also die Masse, dass das die Pflegeassistenten wären, die aus meiner Sicht dann einfach nicht so gut ausgebildet sind. Und die anderen machen eben das Management.
Heute gibt Sonja Schiff ihre Erfahrungen in der Altenpflege an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter. In Seminaren und Workshops versucht sie, das Bild der rein körperorientierten Pflege zu revidieren.
Ich glaube einfach, dass Altenpflege anders gedacht werden muss. Ich glaube einfach, dass Altenpflege sehr stark auf dieser Körperebene immer noch gesehen wird. Und zwar sowohl von der Gesellschaft wie von der Politik, wie auch teilweise von Pflegepersonen. Ja. Es gibt einen englischen Gerontopsychiater, glaube ich war das, der heißt Tom Kitwood. Der hat den Begriff des medizinischen Standardparadigmas geprägt. Und der hat gesagt, es ist ein Unterschied, bringe jetzt das Thema Demenz, ob ich sage, das ist ein Mensch mit Demenz oder ob ich die Haltung habe, das ist ein Mensch mit Demenz. Und bei uns in unseren Systemen wird sehr häufig die Diagnose oder in meinem Fall das Alter sozusagen der Schwerpunkt gegeben. Ja, also das ist dann eben ein alter Mensch, der inkontinent ist, nicht mal essen kann, Hilfe braucht bei der Mobilität. Und was ich mir wünschen würde, ist eben, dass dieser Faktor Mensch mehr in den Vordergrund kommt. Ja, ja, natürlich braucht der Mensch dann Hilfe bei der Toilette gehen. Aber es geht darum, dass das ein Mensch ist, der Leben lebt.
Für die Realisierung eines integrativen Pflegekonzepts, das das Selbsthilfepotenzial alter Menschen auf Grundlage seiner Biografie betont, setzt sich seit Jahren die Salzburger Pflegewissenschaftlerin Maria Riedl ein. Sie stammt aus einer großen Familie bäuerlicher Herkunft.
Mein Vater war körperbehindert, das heißt, ich habe als Kind eigentlich nur Spiele machen dürfen, die mein Vater in seiner Körperbehinderung kontrollieren hat können. Also weder laufen noch irgendwelche schnellen sportlichen Aktivitäten, das war nicht möglich. Meine Mutter war herzkrank. Also das heißt, sämtliche Aktivitäten haben sich um die Erkrankungen der Eltern gedreht.
Bereits im Kindesalter spielte sie mit ihren Puppen die verständige Krankenschwester. Und so war es nur ein kleiner Schritt, bis sie als junges Mädchen ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in die Tat umsetzen konnte.
So wie alle Krankenpflegepersonen war ich am Anfang im Akutkrankenhaus und habe da einfach in den ersten 10 Jahren immer wieder festgestellt, der alte Mensch kommt zu kurz. Und das war dann für mich wirklich die Motivation, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Altenpflege gehen. Vielleicht kann ich bessere Ausgangssituationen für diese Gruppe, also für alte Menschen, schaffen. Und das war der Grund, warum ich 1984 in die Altenpflege gegangen bin und mich seitdem mit Pflege, Betreuung von alten Menschen beschäftige und entsprechend kämpfe.
Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs in der Pflege und Betreuung von alten Menschen stellte sich für Maria Riedl immer wieder die Frage, was Altern für uns bedeutet. Jedenfalls lasse es sich nicht an einem bestimmten Lebensalter festmachen, sondern stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit dem psychischen Abbauprozess eines Menschen.
Alt werden heißt ganz einfach zurückzugehen zu den Wurzeln. Und wie schlimmer eine Lebenskrise ist, sprich Krankenhauseinweisung, Heimeinweisung, umso mehr gehen Menschen zurück. Und dann zählt eigentlich großteils nur mehr die Vergangenheit, sobald der Alterungsprozess der Psyche eingesetzt hat. Wenn wir von 90-jährigen, total vitalen Menschen sprechen, ist es nicht so tragisch, wenn sie im Krankenhaus behandelt werden wie 40-Jährige. Sobald aber der Alterungsprozess der Psyche eingesetzt hat, braucht es die Berücksichtigung der Vergangenheit alter Menschen und natürlich ein zweites Hauptaugenmerk auf die Psyche, auf die ganzen psychischen Veränderungen. Weil die körperliche Pflege, die körperliche Behandlung, auch medizinisch, ja, das ist ja längst alles beforscht, das läuft alles bestens. Nützt aber nichts, wenn man die Psyche übersieht.
Daher sei es gerade in der Pflege von einem alten Menschen wichtig, sich mit seiner Biografie und seinem kulturgeschichtlichen Umfeld vertraut zu machen, um verstehen zu lernen, warum er so ist, wie er ist.
Wenn ich aber weiß, was eine Person kulturgeschichtlich geformt hat, dann wird das selbstverständlich, dass ich das Verhalten nicht als Symptom bewerte, sondern als seine Gewohnheit. Und das Schwierige bei Pflegepersonen ist ja, sobald sie etwas als Symptom bewerten, möchten sie es ja wegkurieren. Wenn ich aber etwas als Gewohnheit bewerte, dann freue ich mich, dass ich das erfahren darf und dann bemühe ich mich, es zuzulassen. Also das heißt, so mit den Schuhen des anderen zu gehen, hat für mich geheißen, mich mit Geschichte von alten Österreichern auseinanderzusetzen und diese Elemente in die Pflege einzubauen.
Anfang der 1990er Jahre lernte Maria Riedl die Methodik der Validation der US-amerikanischen Gerontologin Naomi Feil kennen. Naomi Feils Prinzip, das darauf fußt, zu lernen, in den Schuhen des anderen zu gehen, fasziniert die damalige Leiterin einer Pflegestation im Sonderkrankenhaus St. Veit im Pongau bis heute. Durch den Rückhalt von Ärzteschaft und Kollegen konnte sie Feils Modell auch in die Praxis integrieren. Was aber heißt das konkret? Maria Riedl nennt ein Beispiel, das in Zusammenhang mit einem gängigen Sprichwort steht.
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und was heißt das? Wenn ich einen 90-jährigen Menschen vor mir habe, wo der psychische Abbau gegeben ist und der bekommt Essen oder Trinken, das er nicht kennt, weil er das früher nicht gegessen hat, dann wird das nicht essen. Das heißt, die Maßnahme oder die empfohlene Maßnahme von Ärzten und Pflegepersonen ist sehr oft infundieren. Und infundieren kann eine wichtige Maßnahme sein, aber nicht, wenn es um Verkennung von Lebensgewohnheiten geht. Also das heißt, ich habe mich über so, wie haben Menschen früher gelebt, immer mehr entwickelt, auch was war zum Beispiel ihr Schwerpunkt. Es ist in meinem biografischen Ansatz auch so drinnen, was ist Identität von Menschen? Wo kann ich ansetzen in der Altenpflege, um diese identitätsbestimmenden Merkmale in der Betreuung zu stützen, damit die Identität nicht zerfällt und der Lebenssinn nicht vergeht. Weil eines ist klar, die Psyche beherrscht den Körper. Und wenn der Mensch nicht mehr leben will, dann versagt unsere Medizin und die beste somatische Pflege.
Auch im Haus der Generationen in Götzis wird das von Maria Riedl entwickelte integrative Pflegekonzept seit Jahren erfolgreich in der Praxis angewandt, erzählt der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger Matthias Holotnik.
Und man kann einem Menschen einfach ganz anders begegnen, wenn man einfach etwas zu seiner Vorgeschichte auch weiß, warum verhält er sich so, was ist für ihn die Normalität in seinem Alltag. Und damit man sich einfach dem Menschen richtig nähern kann, ist das eigentlich eine essentielle Erfahrung, dass man über diese Dinge weiß. Und wenn man dann beim Bewohner sitzt und er einem einfach auch das Herz öffnet und man wirklich über solche Dinge reden kann, ihn somit auch stärken kann in schwierigen Situationen, dann finde ich eigentlich das sehr wertvoll. Und dann erkennt man eigentlich auch den Abstand von diesem Warmsatz sauber, dass das eigentlich nicht wirklich optimale Pflege sein kann.
Dennoch sei es täglich eine große Herausforderung, meint Matthias Holotnik, das Zimmer einer Patientin oder eines Patienten unbefangen zu betreten, offen für die Sorgen und Probleme der Betroffenen zu sein, aber gleichzeitig auch Distanz wahren zu können.
Ich für meinen Teil finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass wenn man selber an seine Grenzen stößt, dass man im Team darüber redet und lieber frühzeitig sagt, hier ist jetzt meine Grenze erreicht, jetzt muss ich mich einfach mal kurzfristig zurückziehen. Es gibt einen Ersatz, es geht jemand sonst für mich ins Zimmer, bevor ich, und da gehe ich noch nicht einmal so weit, dass wir von dem Schlimmsten reden und es gibt irgendwie eine Gewalttätigkeit, sondern ich nicht mehr so empathisch sein kann, wie es eigentlich der Mensch verdient und ich im Prinzip stumpfsinnig die Pflege abhandle. Das ist aber die Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeiters, der im gehobenen Dienst der Pflege auch als Pflegeassistent arbeitet, immer so weit mitzudenken und für sich zu erkennen, hier ist jetzt meine Grenze erreicht, jetzt brauche ich wieder eine Hilfe, eine Unterstützung und ziehe mich wieder kurz zurück, damit ich nachher wieder mit vollster Wertschätzung an die Pflege gehen kann.
Dass immer mehr Männer wie Matthias Holotnik in den bisher von Frauen dominierten Pflegeberuf einsteigen, hat durchaus seine positiven Seiten, meint seine Vorarlberger Kollegin Susanne Fink.
Also ich kann mir vorstellen, so wie es für uns Frauen fein ist, dass wir Dinge besprechen können mit weiblichen Pflegepersonen, ist es auch für die Männer sehr wichtig und toll, wenn sie ihre Themen vielleicht mit einer männlichen Pflegeperson besprechen können, oder?
Doch es ist mehr als das, meint der Männerforscher und Psychotherapeut Erich Lehner. Wenn Männer pflegen, dann werden gerade jene Eigenschaften verstärkt ausgebildet, die im Kontrast zu einem klassischen Männerbild stehen. Einfühlungsvermögen, soziale Verbundenheit und Sorge für die andere oder den anderen. Und diese Eigenschaften seien in der heutigen Gesellschaft essentieller denn je.
Das, was Männer jetzt durch die Pflege lernen, ist so diese intime Verbundenheit. Und wie man sozusagen auf der Basis einer Verbundenheit miteinander umgeht, auch Selbstautonomie in der Verbundenheit lebt, nicht? Das, was das klassische Männerbild ist, ist sozusagen die Distanz, ja? wenn das in sozialen Verbundenheit, wenn ich mit einem Kind bin oder wenn ich in der Pflege bin oder wenn ich mich einfach nur um jemand anderen kümmere, heißt, wir sind grundlegend verbunden. Und hier werden wir dann unsere Individualität ausleben und miteinander in Beziehung treten, nicht? Und das verstärkt sich sehr, sehr massiv.
Nicht nur die positiven Veränderungen in der österreichischen Pflegelandschaft geben Anlass zur Hoffnung, sondern auch der junge, in der Regel hochmotivierte Nachwuchs, meint die Pflegewissenschaftlerin Maria Riedl.
Weil die sind einfach selbstbewusster, als Pflegepersonen es bisher waren. Und die wissen in ihrem Selbstbewusstsein auch, dass zu den Kernkompetenzen des Fachdienstes ein eigenständiger Tätigkeitsbereich gehört, nämlich die Pflegediagnostik. Und wenn ich selbstbewusst genug bin, dann kann ich das auch in der Praxis einfordern.
Aber dieses Selbstverständnis, das sehr viel auch mit dem Verständnis der persönlichen Rolle zu tun hat, dass man sich als gleichwertige Mitarbeiterin in einem Team rund um den Patienten versteht, dieses Rollenverständnis, an dem wurde und wird nach wie vor gearbeitet.
So werden, meint Gabriele Fuchs-Linker vom Wiener Krankenanstaltenverbund, die Herausforderungen für die Zukunft der Pflege vielfältig bleiben.
Und wir werden uns rechtzeitig damit auseinandersetzen müssen, dass die Alterspyramide sich auf den Kopf stellt, dass die Menschen, die in einem rekrutierungsfähigen Alter für Pflegeberufe sind, nicht mehr, sondern weniger werden. Wie können wir die ansprechen? Und zwar ganz egal, ob sie in einen Studiengang kommen oder ob sie sich für einen Pflegefachassistenzberuf oder einen Pflegeassistenzberuf entscheiden. Und man wird wahrscheinlich auch Personengruppen ansprechen müssen, die vielleicht schon ein anderes Berufsfeld hinter sich haben, die älter sind, die über Berufserfahrung, über sehr viel Hausverstand verfügen und die sich vielleicht noch einmal beruflich umorientieren wollen oder müssen. Auch die darf man nicht aus dem Blick verlieren. Sonst werden wir das nicht schaffen, dass wir die Bedarfe, die sich in der Zukunft auftun, auch tatsächlich gut schaffen können.